Hallo und herzlich
Also.
willkommen. Einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Alexandra Wittmer und Sie oder du hörst hier gerade den Videocast und Podcast von Docs Digital. Und bei mir heute zu Gast ist Herr Dr. Philipp Stachwitz. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Sie wollten schon gleich loslegen, ne? Und sich
Ja.
vorstellen.
Ich dachte.
Wunderbar. Das dürfen Sie gerne jetzt tun.
Ja, also mein Name ist Philipp Stachwitz. Ich bin Facharzt für Anästhesie und Schmerztherapeut. Ich arbeite seit 10 Jahren im ambulanten Bereich, immer noch auf einem sozusagen Viertelsitz oder einen Tag in der Woche als Schmerztherapeut niedergelassen, angestellt. Bin seit über 20 Jahren mit dem Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen befasst, in den unterschiedlichsten Rollen und Positionen. Ja, wie ich dazu gekommen bin, eigentlich schon ja im Studium oder am Ende des Studiums, als ja das Internet aufkam. Das war so Mitte, Ende der 90er Jahre. Und eigentlich habe mich das Thema seitdem nicht mehr losgelassen. Ich habe in den unterschiedlichsten Rollen das gemacht, neben der ärztlichen Tätigkeit, aber auch hauptberuflich fast nur viele Jahre für die Bundesärztekammer. Dann habe ich für eine ganze Zeit klinisch, also wirklich im Krankenhaus gearbeitet. Und wie gesagt, seit 10 Jahren in einer Praxis und nebenher auch wieder an verschiedenen Stellen begleiten. Mir war eigentlich sehr wichtig, das, was ich bis heute tue, dass ich das verbinden kann, dass ich also immer noch auch in der Patientenversorgung arbeite und eben auch Digitalisierung mache oder mich damit beschäftige. Aber eben, um auch zu sehen, was kommt eigentlich am Ende bei uns in den Praxen an oder überhaupt in der Medizin an. Das ganz kurz erstmal zu mir.
Ja, vielen, vielen Dank. Ein sehr spannendes Profil. Ich kann Ihre Haltung und so ein bisschen die Entwicklung auch sehr gut nachvollziehen und kann mich an manchen Stellen da durchaus wiederfinden. Aber Sie sind, das bin ich nicht, Leiter der Stabsstelle der Digitalisierung der HBV. Und ja, wie erleben Sie diese Doppelrolle? Ist das ein Spannungsfeld oder befruchtet sich das gegenseitig?
Ja, vielleicht sogar beides. Natürlich ist es ein Spannungsfeld, weil es manchmal ineinander fällt und in beiden Jobs dann ja Zeitanforderungen sind und ich Dinge sozusagen parallel machen muss. Manchmal telefoniere ich auch während des Praxisalltags mit Menschen aus meinem anderen Tätigkeitsfeld hier in der KBV. Umgekehrt, manchmal muss ich auch aus der KBV heraus mit jemandem aus unserer Praxis telefonieren. Aber insgesamt erlebe ich ganz klar, dass sich das gegenseitig befruchtet, wie Sie gesagt haben. Also ich profitiere erstmal auch persönlich sehr davon. Ich bin immer sehr froh, wenn ich dann in der Praxis bin, weil das so eine andere Tätigkeit ist, was, sagen wir mal, wo man Ergebnisse auch viel kurzfristiger sieht oder so, sozusagen sofort sieht. Auch nicht immer sofort, aber auf jeden Fall sehr viel unmittelbarer erlebt. Umgekehrt, ich natürlich auch sehr viel mitnehmen kann hier in die KBV und die Tätigkeit, weil ich eben ganz praktisch erlebe, was wir im Alltag ja in der Arztpraxis erleben oder auch manchmal nicht erleben an Digitalisierung oder unzureichend erleben und wo es eben noch Potenzial gibt. Und es erleichtert natürlich auch den Dialog mit Kolleginnen und Kollegen hier, also nicht nur hier in der KBV, sondern überhaupt mit den Ärztinnen und Ärzten, die tja, jeden Tag da Versorgung machen draußen. Mit oder auch ohne Digitalisierung.
Da haben Sie gerade etwas ja sehr Spannendes gesagt. Sie sagten, mit den Patienten erleben Sie unmittelbar eine Veränderung und können kurzfristiger sicherlich Ergebnisse sehen. Das heißt also in der KBV, in Ihrer Rolle und Ihren Aufgaben, da würde ich noch mal gerne nachfragen, was Ihre Aufgaben genau sind in Ihrer ärztlichen Rolle in der Stabsstelle der Digitalisierung. Braucht man anscheinend andere Kompetenzen und Fähigkeiten? Jetzt habe ich schon zwei Fragen. Was sind so die drei wichtigsten Dinge, die Sie in der Rolle nicht als Mediziner in der Praxis brauchen, sondern dort in der KBV in der Vermittlung zwischen diesen verschiedenen Welten?
Die drei wichtigsten Dinge, also ich
Ja.
sag mal von meinen Aufgaben her oder Aufgabenbeschreibung her, ich glaube, ganz wichtig ist erstmal, ich bin ja eben Leiter einer Stabsstelle, die auch neu geschaffen wurde vor gut einem Jahr hier in der KBV. Das heißt natürlich, wie das ja üblich ist in Stabsstellen, dass ich unseren Vorstand, insbesondere auch die für das Thema in der KBV zuständige Vorständin, Frau Dr. Steiner, eben unterstütze in den ganzen Fragen der Digitalisierung. Inhaltlich, glaube ich, ist sehr wichtig, dass wir hier stärker noch die ärztlichen und auch psychotherapeutischen Interessen in diesem Bereich deutlich machen und einbringen. Also das heißt, auch in Richtung der anderen, ich sage mal, der Politik, der Gematik, dass wir hier deutlicher machen, was sind eigentlich die konkret ärztlichen Interessen in dem Feld. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe. Und das heißt, oft auch zu vermitteln, sage ich mal, auch im Dialog, und das habe ich auch in vielen Tätigkeiten vorher schon gemacht, zwischen einerseits denjenigen, die die Technologie bereitstellen, sage ich mal, das sind Leute hier ja auch bei uns im Haus, die ja auch sehr technisch gut ausgebildet sind und wo wir sehr viel wissen, aber zum Beispiel auch, ich nenne das mal als Beispiel, die Gematik oder auch die Industrie, also immer wieder hier diese beide Seiten zusammenzubringen. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor.
Ja, kann ich sehr gut verstehen. Versuche ich hier in diesem Setting, hier im Videocast und Podcast auch immer wieder die verschiedenen Seiten zusammenzubringen. Können Sie ein Beispiel nennen, wo, wenn Sie sagen, die ärztlichen oder auch therapeutischen Interessen zu vertreten, was Sie genau damit meinen? Wo sieht die Politik oder die Industrie oder auch die technologischen Unternehmen, die die Lösung entwickeln, zu wenig ärztliche oder therapeutische Interessen? An welcher Stelle?
Also ja, ein Beispiel, also Beispiel E-Rezept. Das ist ein Beispiel, das sozusagen vor meiner Zeit, nicht vor meiner Zeit stattgefunden hat. Ich war natürlich auch dabei. Das habe ich erlebt, auch ganz praktisch mit in der Praxis, als das eingeführt wurde. Die gesamte Einführung des E-Rezepts war ja so, dass am Anfang, ich sage mal, auch Wege beschritten wurden, Einlösewege für das E-Rezept, die als sehr komplex erschienen, die auch aus Sicht der Arztpraxen kompliziert und nicht tauglich waren. Und letztendlich war es aus meiner Sicht ein entscheidender Input auch dann der Ärzteschaft, aber im Grunde schon im laufenden Verfahren, dass man gesagt hat, wir brauchen ein Einlöseverfahren ganz konkret über die elektronische Gesundheitskarte, also über die EGK. Das war am Anfang ja nicht da, dieses Verfahren. Und das ist dann ja auch auf Druck von KV eingeführt worden. Das hat dann ein bisschen gedauert, aber es ist dann eingeführt worden. Alle haben eingesehen, dass das wahrscheinlich ein sinnvolles Verfahren ist. Und das hat sich durchgesetzt. Wir wissen heute, dass weit über 90% der Patientinnen und Patienten, die ein E-Rezept einlösen, das genau auf diesem Weg machen und dass das ja gut funktioniert. Und das ist ein Beispiel dafür, wie wir, wie also ärztliche Interessen eingebracht werden sollten und können. Wenn man jetzt noch ein Beispiel aus der näheren Vergangenheit oder im Grunde ja unserer aktuellen Gegenwart nimmt, nämlich die Einführung der elektronischen Patientenakte, dann ist das so, dass wir uns schon vor gut einem Jahr hier bemüht haben, sehr detailliert aufzuschreiben und haben das auch veröffentlicht. Das war relativ bald, nachdem ich hier war, wo wir gesagt haben, was sind denn aus unserer Sicht Anforderungen an die Praxisverwaltungssysteme? Wie müssen die zusammen, also wie müssen die funktionieren, damit die elektronische Patientenakte dort gut wahrgenommen wird? Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, dass wir sagen müssen, Ärztinnen und Ärzte erleben ja Digitalisierung nicht irgendwie abstrakt, sondern meistens ja, in dem System, mit dem Sie sonst auch arbeiten in Ihrer Praxis, in der Arztpraxis sind das die Praxisverwaltungssysteme, in Krankenhäusern KIS, das ist jetzt hier nicht unser Zuständigkeitsbereich, aber letztendlich natürlich genau das gleiche erleben. Und uns hier dafür einzusetzen, dass das wirklich besser wird und hier natürlich auch sehr konkret zu sagen, was wir benötigen.
Haben Sie das Gefühl, dass das ausreichend gehört wird oder dass da noch Luft nach oben ist?
Es ist natürlich immer Luft nach oben, aber ich habe den Eindruck, dass gerade in den letzten Jahren schon auch die Industrie, und die ist ja ganz entscheidend, um das zu hören, wird stärker und mehr hört, zuhört, sich anpasst. Es ist kein Geheimnis, dass gerade die Software in Arztpraxen für Krankenhäuser, kann ich das nicht so genau beurteilen, aber ich glaube, ganz anders ist die Situation da auch nicht, dass viele Arztpraxen mit IT arbeiten, die doch schon einige Jahre, sage ich mal, auf dem Buckel hat und wo man eben merkt, dass immer nur sozusagen neue Dinge ranprogrammieren nicht mehr gut funktioniert, sondern dass wahrscheinlich wirklich eine sehr grundlegende Veränderung notwendig ist. Und
Ja, dem stimme ich zu. Und die Frage, die sich mir immer wieder stellt, also wenn ich jetzt mit vielen Kolleginnen und Kollegen spreche und ich mache jetzt diese Plattform und diesen Podcast und Videocast seit 3 Jahren und ich sehe schon eine Entwicklung durchaus in die positive Richtung, dass die Kollegen sich bewegen. Aber trotzdem, ich rede immer gerne in einer Skala von 0 bis 10. 0 sind die Kollegen, die sich gar nicht damit beschäftigen und 10 sind die Mega-Nerds, ja, die wirklich unfassbare Dinge schon tun und wirklich ganz vorne dabei sind. Und die, die ich natürlich meistens spreche und Sie wahrscheinlich auch in den Gesprächen, die sich interessieren, die liegen irgendwie so zwischen 6 bis 10. Aber was tut der KBV? Also, die sind sehr sehr kompetent schon, würde ich sagen, und sehr interessiert. Aber was tut der KBV und was tun Sie und machen sich wahrscheinlich auch Gedanken darüber, wie erreichen wir die, die eher in den unteren Bereichen sich bewegen, die natürlich auch noch viele Jahre wahrscheinlich tätig sein werden oder auch gebraucht werden in den Praxen dort draußen. Haben Sie da Konzepte oder Vorgehensweisen, wo Sie sagen, das ist wirksam, das wird uns helfen? Machen sich darüber Gedanken.
Ja, natürlich. Darüber machen wir uns sehr viele Gedanken. Und gerade das Thema, was Sie auch ansprechen, dass wir sagen, es soll eigentlich nicht sein, dass Kolleginnen und Kollegen aus der Versorgung rausgehen, weil die sagen, ich würde zwar noch ein paar Jahre arbeiten, aber mit Digitalisierung jetzt, das ist mir einfach alles zu viel. Um konkret das Beispiel elektronische Patientenakte zu nehmen. Also wir haben jetzt hier seit einem ziemlich genau, würde ich sagen, jetzt im guten Jahr, hier intern eine sogenannte EPA-Taskforce, wo wir also als KBV mit allen KVen zusammen und letztendlich sind ja die KVen diejenigen, die auch dann die, als Mitglieder die Ärztinnen und PsychotherapeutInnen haben, dass wir uns wirklich bemühen, erstmal sehr viel wirklich an Informationen, an handhabbaren Informationen, an Antworten zu geben. kbv.de/EPA finden Sie wirklich sehr, sehr viel an Informationsmaterial. Wir haben auch sehr gut besuchte Informationsveranstaltungen zusammen mit KVen durchgeführt, wo wirklich, oder auch unter anderem mit der Gematik zusammen, wo wir ja ganz praktische Fragen, Rechtsfragen und solche Sachen beantworten. Auf der anderen Seite auch, dass wir uns bemühen, uns gerade auch einzusetzen für Übergangsregelungen, dafür, dass wir zum Beispiel jetzt bei der EPA so etwas wie so eine Hochlaufphase haben, wo nicht jeder schon sozusagen gleich die Angst vor der Sanktionierung spürt, die wir generell ja für sehr problematisch halten, sondern wir wollen eigentlich, dass Leute motiviert werden, dass Leute eher incentiviert werden, die Mega-Nerds, aber auch die weniger, die Mittel-Mega-Nerds, also alle, die sagen, ich digitalisiere, dass man die eher incentiviert, anstatt gleich immer zu bestrafen, auch für Dinge, die sie selbst oft gar nicht vertreten können, weil sie eben nicht in der Lage sind, ein PVS zu aktualisieren oder irgendetwas zu machen, weil es schlichtweg nicht zur Verfügung steht. Ja. Und hier bemühen wir uns also auch natürlich zusammen mit der Politik hier Lösungen zu finden, vernünftige Übergangsregelungen. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Ja, und die zu Ihnen kommen, die da intensiv geschult werden, die verändern ihre Haltung. Also können Sie da von konkreten Beispielen erzählen? Also weil das, was Sie da beschrieben haben, diese Sorge und die sagen, ich habe da keine Lust mehr, ich weiß noch nicht mal, was habe ich gestern gesehen, da wollte jemand seinen Kassensitz verschenken, der hat da alles Mögliche angeboten an Goodies, damit dieser Kassensitz übernommen wird, damit dieser Trend nicht so weitergeht, sondern sich umkehrt. Also was können
also
Sie da berichten?
Ich gebe mich jetzt sicher Illusionen hin, dass wir einzelne Kolleginnen oder Kollegen jetzt einfach dadurch, dass wir irgendein EPA-Seminar machen, dann jetzt von seiner Entscheidung abbringen. Das sind ja sehr, sehr grundsätzliche Entscheidungen. Und da spielt natürlich nicht nur Digitalisierung eine Rolle, sondern da spielen ja immer viele Faktoren eine Rolle. Unzufriedenheit über die Tätigkeit im ambulanten Bereich. Hier gibt es ja viele andere Faktoren, die da auch eine Rolle spielen. Aber da, wo wir das beitragen können, ich glaube, im Bereich Digitalisierung, dass wir uns wirklich bemühen, dass hier vielleicht auch neue, andere Konzepte noch mehr Gehör finden. Was für mich auch ganz wichtig war, ich habe in dem, sagen wir mal, als ich hier hinkam zur KBV, ich habe im ganzen letzten Jahr und auch noch in diesem Jahr alle KVen besucht. Also habe hier die Vorstände und Geschäftsführungen, ich bin praktisch durchs ganze Land gefahren. Weil ich im Dialog mit denen sein wollte und natürlich auch sein will, ganz unmittelbar ja dann spüren den Unmut von Kolleginnen und Kollegen oder vielleicht auch die positive Sichtweise. Und ich muss sagen, ich muss fast sagen, positiv überrascht, wie ganz klar die Vorständinnen und Vorstände von praktisch aller KVen oder wirklich aller KVen eigentlich das Thema Digitalisierung nach vorne denken und sagen, ja klar, wir wollen das mitgestalten und wir brauchen das auch für eine moderne Gesundheitsversorgung auch im ambulanten Bereich. Und Ergebnis ist eben auch ein Beschluss jetzt, Vertreterversammlung im Mai gewesen, eines Positionspapiers, Strategiepapiers zum Thema Digitalisierung. Das war ein ganz wichtiger Schritt, glaube ich, aus unserer Sicht, dass wir hier eben auch Positionen bezogen haben und nach vorne gucken und das nicht kritisieren. Natürlich weisen wir auf Dinge hin, die verändert und besser gemacht werden müssen. Aber dass wir letztendlich sagen, wir haben eine Vorstellung davon, wie das laufen soll, in welche Richtung das gehen soll.
Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt von dem gleichen Papier sprechen. Das hatten wir jetzt, wollte ich jetzt auch gar nicht so als Schwerpunkt machen, aber jetzt haben Sie es angesprochen, so dass ich da doch mal kurz drauf eingehen möchte. Dort haben Sie, soweit ich weiß, kritisiert das oder gesagt, dass Sie nicht keine kommerzielle Patientensteuerung sich wünschen, sondern dass das weiter gestärkt wird über die 116/117, ja, und dass sozusagen eine Interoperabilität ohne Plattformanbindung gibt.
Das ist spannend, dass Sie das ansprechen. Ich habe gerade in diesem Papier hier, also ich meine, das ist ja eine sehr aktuelle, das ist das Papier, was Sie meinen.
Ja.
Das ist ja eine sehr aktuelle Diskussion. Patientensteuerung 11.6, 11.7, die ja, sagen wir mal, ganz aktuell dadurch sehr viel, sagen wir mal, Wahrnehmung erfahren hat, dass es einfach im Koalitionsvertrag steht. Also vor einigen Wochen habe ich dazu gelesen, das sei die erste Telefonnummer, die es in einen Koalitionsvertrag geschafft hat, also die 11.6, 11.7, die ja eine Telefonnummer der KBV ist. Die Aussage dieses Papiers, das ist ja auch in Social Media, in LinkedIn von einer uns allen bekannten Person auch sehr intensiv so diskutiert worden. Dieses Papier hier macht eigentlich gar keine Aussage zu den Details und auch nicht dazu, wer wann wie wo genau steuern soll. Die Aussage dieses Papiers ist eigentlich ganz bewusst die, dass sich alle einig sind, und ich glaube, da gibt es gar keinen Zweifel, dass wir massiv digitale Tools brauchen werden, wenn wir ein stärker gesteuertes Gesundheitswesen haben. Und ich glaube auch, dass alle sich einig sind in der Selbstverwaltung und der Politik. Das sieht man zum Beispiel am Koalitionsvertrag und das sieht man auch an Aussagen aus KV, aus der Ärzteschaft, aber auch von Seiten der Kassen, dass unser System eine bessere Steuerung braucht. Steuerung klingt immer so ein bisschen schrecklich, aber das ist das, was alle benötigen. Wie die Details aussehen, wer wo wie genau was tun soll, dazu machen wir zumindest in diesem Papier gar keine Aussagen. Also dann, das muss man schon da hineinlesen. Ja? Die Aussage ist hier die, wir brauchen auf jeden Fall digitale Tools. Das, glaube ich, ist das, was hier eigentlich gesagt werden soll.
Ja, schön, dass Sie das nochmal sozusagen hier klargestellt haben. Aber Sie sehen auch, was sozusagen auch in der öffentlichen Wahrnehmung, auch in diesem Fall auch bei mir, da ankommt. Und ich, mein erster Gedanke war, ja, ich kann das schon durchaus verstehen, aber die Leute sind irgendwie hilflos und die suchen irgendwie eine Orientierung und dann nehmen sie das, was halt da ist. Aber gut, in das Thema wollte ich jetzt gar nicht groß weiter einsteigen. Mir ist noch wichtig zu dem ganzen Thema, wie kann die KBV die Kolleginnen und Kollegen mitnehmen, alle, und dass wir auf ein gewisses Level kommen und dass es da nicht so große Unterschiede gibt, damit die Patientensteuerung auch mal wirklich irgendwann gut funktioniert, ist das Thema, wie der Einfluss der künstlichen Intelligenz ist. Und da jetzt an Sie, jetzt nicht in der Rolle des Leiters der Stabsstelle, sondern als Arzt, haben Sie schon Patienten gehabt, die mit KI-Lösungen zu Ihnen gekommen sind?
Also, dass Patienten direkt mit KI-Lösungen zu mir gekommen sind, habe ich so noch nicht wahrgenommen. Ich weiß natürlich nicht, ob Patientinnen und Patienten, wenn man sagt, früher kamen Patienten mit Informationen, die sie bei Google hatten. Genau. Jetzt kommen Menschen möglicherweise mit Informationen, die sie bei ChatGPT oder einem anderen KI-Tool dann gelesen oder bekommen haben. Ich habe mich auch früher, also jetzt persönlich in meiner eigenen Tätigkeit als Arzt, eigentlich nie daran gestört, wenn Leute gesagt haben, ja, ich habe aber bei Google gelesen, dass dies und das und jenes. Wie sehen Sie das denn? Ich finde das eigentlich eher positiv und habe nicht den Eindruck in meiner Tätigkeit, dass das ein Problem ist, sondern eigentlich eher im Gegenteil, weil ich sehe, dass Patienten sich engagieren und sich für ihre eigene Erkrankung und ihr Problem interessieren und sich bemühen, selbst etwas zu tun. Und das natürlich bei Patienten mit chronischem Schmerz, das wissen Sie auch, von großer und positiver Bedeutung, wenn Menschen eben selbst etwas tun wollen und dass natürlich bestimmte Dinge anders verstanden werden. Aber dass KI jetzt spezifisch einer gesagt hat, ja, die KI hat jetzt gesagt, das und das, habe ich so noch nicht erlebt.
Haben Sie schon mal nachgefasst?
Ob jemand das jetzt von KI hat? Nee, nicht direkt.
Also ich erlebe immer wieder, also ich habe jetzt damit angefangen, so sehr proaktiv nachzufragen, was für digitale Lösungen die Patienten nutzen, Gesundheitslösungen in jeglicher Form. Spannend, was dabei rauskommt. Ja, proaktiv erzählen viele das gar nicht, sondern wenn man dann nachfragt, dann erfährt man das dann doch. Glauben Sie, dass es noch mehr werden wird? Ja, ne?
Ja, glaube ich schon, auf jeden Fall. Gerade jüngere Patientinnen und Patienten, also oder mittelalt bis aber auch gar nicht mehr so jung, klar, tun das natürlich. Und ich glaube, das wird immer mehr werden, auf jeden Fall. Also ich habe auch den Eindruck, dass nicht wenige Patientinnen und Patienten auch von digitalen Tools, ja, man kann sagen, DIGAs, aber auch anderen Dingen, die ähnlich sind, also Anleitungen zum Beispiel, was sie tun können, wie sie sich selbst helfen können. Also nochmal Thema chronischer Schmerz. In vielen Fällen ist ja Bewegung von großer Bedeutung, sich vernünftig selbst zu bewegen, sowas wie regelmäßig Übungen zu machen. Und da holen die Leute sich einfach ja, Anleitungen und natürlich holen die sich die digital. Lesen die ja nicht in der Zeitung.
Nutzen Sie KI? In der
Ja.
Praxis? In der Praxis, also medizinisch jetzt gesehen, jetzt nicht privat?
Ja, also allerdings eher noch, wenn dann im administrativen Bereich. Also ich habe gerade die Situation, dass ich vor einiger Zeit die Praxis gewechselt habe und es sehr umständlich war, immer wieder dann bei den Patienten, die sozusagen mitgekommen sind, wieder alle Diagnosen von Hand einzutippen. Da habe ich dann einen Weg gefunden, dass, weil das, was ich da hatte an Informationen, ist ja völlig ohne jeden eigentlichen Personenbezug, und da habe ich dann mit KI eigentlich eine sehr schnelle, gute Hilfe gefunden, um sehr viel schneller die Diagnosen einfach zu übertragen, um die nicht wieder alle abzutippen. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich das von Hand gemacht habe, hat es viel länger gedauert und ich habe noch mehr Fehler gemacht, als wenn ich mir Hilfe geholt habe von einer Maschine. Ja, und ich habe das dann kontrolliert und nachgeguckt und manchmal ist ein kleiner Fehler drin gewesen, den habe ich dann korrigiert, aber insgesamt ging es deutlich schneller und wesentlich produktiver. Dass wir in die Medizin, sozusagen die unmittelbare Medizin eingreifen, dass vielleicht da, wo wir Arzneimittelinteraktionen checken, da kann man drüber streiten, ob das hochkomplexe Algorithmen oder schon KI sind. KI ist ja nicht immer Machine Learning, das kann auch schon ein, ja, komplexer Algorithmus sein. Da würde ich schon sagen, das auf jeden Fall nutzen wir. Also das ist in unserem PVS drin, dass wir Warnhinweise bekommen. Nicht selten allerdings auch so, dass ich sagen muss, ja, weiß ich, ist mir schon klar, dass es hier irgendeinen Interaktionshinweis gibt. Wir nehmen das aber in Kauf oder wissen, dass das so ist.
Also was ich feststelle in vielen Gesprächen immer wieder, dass der Bedarf und der Nutzen oder der Mehrwert von vielen Kolleginnen und Kollegen gesehen wird, aber es diese ganzen Lösungen noch nicht als Medizinprodukte gibt, geschweige, dass sie schon im PVS-System integriert sind. Das heißt, es gibt ein Gap zwischen dem, was eigentlich schon möglich ist und das, was sozusagen offiziell zugelassen ist. Und vieles geschieht dann so im Schatten, sagt man ja so schön. Was denken Sie dazu?
Naja, die Frage ist, was heißt offiziell zugelassen? Es ist, also wir haben uns auch dazu, ich zeige jetzt nicht das zweite Papier vor, wir haben
Doch,
uns ja auch
dürfen
zum
Sie.
Thema.
Doch, doch. Ah ja, super.
Das hier hat die KBV praktisch auch jetzt genau
Sehr
zeitgleich
gut.
zur Vertreterversammlung rausgegeben, wo wir sehr praxisorientiert Hinweise geben zum Einsatz von KI in Arztpraxen und zunächst mal durchaus die Auffassung haben, wir haben das auch sehr intensiv natürlich mit unseren Juristen hier zusammen gemacht, dass wir erstmal sagen, also der Rechtsrahmen ist gar nicht so schlecht. Entscheidend ist natürlich, dass Sie als Ärztin oder Arzt, und das ist erstmal egal, ob Sie KI eher im administrativen Bereich einsetzen, so wie ich das gerade schon mal so ein bisschen beschrieben hatte beim Thema Diagnosen, Übernahme, was letztlich eine administrative Tätigkeit ist, die Sie natürlich nochmal nachkontrollieren müssen. Es ist ja immer an der Schnittstelle zur Medizin. Oder ob Sie wirklich KI einsetzen, wo Sie dann medizinisch möglicherweise schon Hinweise bekommen, dass am Ende es immer eine Verantwortung der Ärztin, des Arztes gibt, wirklich zu kontrollieren, ist das richtig. Ja, und gerade die Systeme, wo es dann stärker wirklich in die Medizin reingeht, die müssen eben auch so designt sein, dass Ärzte und Ärzte nachvollziehen können, was wären alternative Lösungen gewesen, was wird jetzt für eine Lösung gewählt? Sie rümpfen die Nase. Sie wissen auch, dass das nicht immer einfach ist, aber das ist natürlich schon notwendig. Ja, also zu sagen, am Ende verantwortet ein Mensch das, eine Ärztin, ein Arzt.
Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Die Frage ist, wie weit wir das wirklich alles im Detail nachvollziehen können, wie sozusagen eine KI überhaupt noch auf ein gewisses Ergebnis kommt. Was bei mir dann die Frage mitbringt, ich hatte das auch vorab Ihnen schon geschrieben, wird es dann nicht irgendwann so sein, dass natürlich der Patient mit seiner KI-Empfehlung kommt oder sagt, lieber Herr Dr. Stachwitz, ich habe jetzt seit 20 Jahren diesen Schmerz, aber ich habe noch nie dieses Medikament genommen und das wird mir jetzt empfohlen. Dann kommt er mit dem Wunsch und dann kommen Sie und haben wiederum auch ihr KI-System, dass wir dann im Endeffekt zu viert da sind. So, natürlich tragen wir ärztlich letztendlich die Verantwortung, aber wird sich nicht dadurch unser Gespräch, unsere Arzt-Patienten-Interaktion mit unseren Patienten grundsätzlich komplett verändern? Dürfen wir da, also ich weiß es selbst noch nicht, ne? Das ist eine offene Frage an Sie. Ich habe schon Patienten gehabt, die schon mit Anforderungen an mich kamen und sagten, sie wollen das jetzt umgesetzt haben. Und dann habe ich mit den Patienten über Prompts diskutiert, wo ich dachte, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Also, was ist das für ein Gespräch? Haben wir eigentlich ärztlich schon die Kompetenz oder nicht? Dann habe ich gesagt, lieber Patient, Prompt ist nicht gleich Prompt. Also wir müssen gucken, was sie da eingeben. So, und dann war das Gespräch ganz anders und das war nicht nach 2 Minuten fertig. So, und aber ich glaube, wir dürfen und müssen uns auch ärztlich damit befassen, dass das so kommt und dass wir da nicht mehr zu zweit sind.
Ohne Zweifel. Also ich meine vor allen Dingen, die Entwicklung ist so dynamisch und so, die geht ja so schnell voran, also gerade im
Ja.
Bereich KI. Und also ich fand ganz interessant, ich habe vor ein paar Wochen auf der DEMEA ja eine Veranstaltung moderiert, zusammen mit Jakob Scholz, wo wir verschiedenste KI-Lösungen, ja, sagen wir mal, haben vorstellen lassen, eher aus dem administrativen Bereich, aber eben auch aus dem Bereich wirklich der Medizin. Und da hat ein Kollege, also ein Gastroenterologe, eben vorgestellt, ja, wie ist das in den ganzen KI-Systemen, wo Koloskopien gemacht werden, in den KI-Systemen, also in den, also die Koloskopielösung ist überall schon KI drin, die
Ja,
sagt
ich
also
weiß.
hier, das muss weg oder nicht. Und letztendlich ist dann hier die Frage, was sagt die Leitlinie? Muss ich KI einsetzen? Darf ich KI einsetzen? Soll ich KI nicht einsetzen? Jetzt sind sie gerade eingefroren. Nein, dann sind sie wieder. Und das System hat dann, letztendlich hat die Leitlinie sich nach Reviews entschieden und gesagt, es ist unklar. Sie können KI einsetzen, sie müssen es aber noch nicht. Ich weiß nicht, ob das nächste Review der Leitlinie in 3 Jahren sagt, setzen Sie bitte KI ein, wenn Sie dieses oder jenes tun. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das Vertrauen auch der Ärztinnen und Ärzte und der Patientinnen und Patienten gleichermaßen wachsen wird in KI-Lösungen. Und es ist natürlich wichtig, dass wir auch Ärztinnen und Ärzte verstehen, wo liegen Probleme, wo kann KI auch falsch liegen, warum kann sie falsch liegen, dass wir also selbst auch ein Verständnis davon erlangen, wo sind die Chancen, wo können aber auch Fallstricke sein. Wir müssen nicht zu, ich sag mal, KI-Fachleuten im Detail werden, dann müssen wir ein zweites Studium machen. Aber wir müssen schon die Basics verstehen. Das ist ja in der Medizin auch so. Wir lernen ja im Studium und auch später, ich sage mal, in Randbereiche hinein. Wir müssen zumindest grundsätzlich verstehen, wie ein Röntgenbild entsteht, zum Beispiel, um beurteilen zu können, was sehen wir denn da eigentlich und wo sind aber auch die Limitationen eines solchen bildgebenden Verfahrens.
Gibt schon genug Fortbildung, Aufklärung dafür? Was sagen Sie?
Nein, ich glaube, wir brauchen mehr davon und wir werden auch KBV-seitig mehr machen, was ich aber erlebe, weil wir, also wir sind gerade dabei, auch mehr vorzubereiten, auch zusammen mit KV, weil wir wirklich glauben, es
Sehr
ist
gut.
wichtig, dass wir, dass Ärztinnen und Ärzte mehr darüber wissen und lernen sollen. Und ich merke teilweise wirklich echte Basics. Ich habe gerade mit einem Kollegen, den ich sehr lange kenne, genau über das gesprochen, was ich letztens selbst gemacht habe mit den Diagnosen. Der stand jetzt vor einem ähnlichen Problem und habe ihm einfach gezeigt, wie wie ein Large Language Model funktioniert, wenn man es praktisch auf seinem Handy nutzt. Und der war ganz fasziniert und meinte, das ist ja spannend. Der ist total offen dafür. Und das habe ich auch erlebt, auch in der Debatte auf dem Deutschen Ärztetag in diesem Jahr. Die Diskussion, da gab es eine lange Diskussion über KI. Es war ein Schwerpunkt auch. Und ich habe das als eine sehr, sehr offene und nach vorne gewandte Diskussion erlebt. In ganz großen Teilen anders als ich vor, ich möchte mal sagen, 15 Jahren die Diskussion über das, was damals Telematik hieß, wo wir heute Digitalisierung zu sagen. Diese Diskussionen waren viel stärker durch vor allen Dingen die Betonung der Risiken geprägt. Und jetzt gibt es eine viel, viel offenere Diskussion. Das finde ich sehr positiv.
Definitiv. Und ich glaube, es ist halt auch greifbarer und der unmittelbare Nutzen wird vielen sofort sehr klar. Und das ist auf alle Fälle eine positive Entwicklung. Was glauben Sie, wie wird sich da unsere Rolle durch verändern durch diese Mitnutzung? Also ich meine, das wird ja exponentiell weiter wachsen. Gestern habe ich wieder gelesen, was für Diagnostiken durch die KI schon möglich sind. Manchmal frage ich mich, also klar, wird es uns weiter brauchen. In welchen Rollen und welchen Funktionen?
Ja, vor 2, 3 Jahren hat man immer noch gesagt, dann sind wir der empathische Berater, Beraterin, noch Begleiterin des Patienten. Da kommen ja jetzt viele und sagen, die KI ist doch viel empathischer, die hat ja auch viel mehr Zeit. Ich glaube natürlich, dass die Technologie mittelfristig möglicherweise an der einen oder anderen Stelle nicht nur ergänzend ist, sondern möglicherweise auch bestimmte Tätigkeiten ersetzt.
Ja, das glaube ich auch.
Heute schon sind auch schon komplexe Algorithmen, und wenn wir selbst sagen würden, das ist gar nicht KI, sondern nur komplexe Algorithmen, besser im Finden von Problemen oder auch im Wissen von Dingen. Wir werden auch das Wissen der Medizin, was ja in so einem Arztleben, weiß nicht, wie lang ist das, 30, 40 Jahre vielleicht lang, das verändert sich ja eher immer schneller, weil es immer mehr Wissen gibt. Und das alles immer im Griff zu haben, ist sicherlich eine große Herausforderung. Wenn ich sehe, unsere 2 älteren Kinder studieren Medizin, und wenn ich sehe, wie die sich noch mehr fragen als wir vielleicht, warum sie das alles immer auswendig lernen müssen, wo natürlich deren Zugriff auf Wissen ein ganz anderer ist, als wir ihn hatten, als wir angefangen haben zu arbeiten. Also zumindest ich, als ich angefangen habe zu arbeiten, hatte ich irgend so ein Kitteltaschenbuch, aber
genau,
mehr war dann eben auch nicht da. Ja. Und heute kann man das hier nehmen und kann da alles Mögliche mal eben nachgucken.
Ja.
Also viel, viel mehr. Und das nutzt ja am Ende Patientinnen und Patienten.
Also ich weiß, dass in den USA die Anwälte, die Juristen schon, glaube ich, sogar mittlerweile verpflichtet sind, KI-Systeme mit zu nutzen. Ich glaube, das wird früher oder später sicherlich auch in den Leitlinien mit reinkommen. Und ich kann mir auch vorstellen, ich weiß nicht, wie auch der KBV dazu steht, dass natürlich auch in den Diagnostiken, in den Arztbriefen mit markiert werden darf oder sollte, KI-unterstützte Diagnosestellung war oder nicht. Oder glauben Sie, dass es einfach so natürlich und normal sein wird, dass das gar nicht mehr ein Thema ist?
Also natürlich und normal. Also ich habe den Eindruck, dass Menschen, die jetzt 14 sind, ja, die sind schon groß geworden damit, dass ihre Eltern mit Maschinen reden. Das ist für die völlig normal. Also weil, dass sie einfach sagen, hey, was weiß ich, Alexa oder Siri oder sonst was, mach mal dies und mach mal jenes. Das ist für die so selbstverständlich, dass ich glaube, dass es möglicherweise gar nicht so lange dauern wird, dass Leute ein sehr hohes Vertrauen haben auch zu diesen Maschinen eben und das gar nicht mehr differenzieren und eigentlich natürlich finden, dass das passiert. Also wir finden das immer noch besonders. Es ist wie Magic, dass wir sagen, mach mal Licht an oder aus. Das ist ja schon wie, aber das ist eben normal.
Da kann ich eine kleine Geschichte zu erzählen. Meine 14-jährige Tochter, sehen Sie, passt gerade dazu, plant nächstes Jahr für ein Jahr nach Australien in die Highschool zu gehen. Und da habe ich gestern zu ihr gesagt, Mensch, wir müssen uns jetzt nochmal hinsetzen und nochmal gucken, dass wir uns nochmal diese 5 Schulen, die du ausgesucht hast, wirklich nochmal anschauen, dass wir nochmal in Google Maps gehen und gucken, wo die liegen und ob du auch all das machen kannst, was du willst. Sie so, okay, ja, brauchst du jetzt nicht, ich mache das jetzt erstmal anders. Dann hat sie sich hingesetzt mit ihrem Handy und hat ChatGPT, glaube ich, 10 Minuten erzählt, was sie will und will eine Listung haben, was er ihr empfiehlt, was die Vor- und Nachteile sind an den jeweiligen Schulen. Und dann kam sie so nach einer halben Stunde zu mir und sagte, Mama, ich bin fertig. Ich weiß jetzt, wie ich es machen will. So viel dazu, ne, was sie gerade gesagt haben. Wo ich dann gesagt habe, na gut, aber wir gucken uns das trotzdem nochmal an. So, ne, ist ja schön und gut, dass es dann eine Empfehlung gab. Aber, und dann meinte sie, okay, und das machen wir heute Abend. Mal schauen. Ob wir dann.
Gucken, ob sie so viel schlauer sind als.
Ja, genau. Ob wir dann auf die gleiche Lösung kommen. Aber da gebe ich Ihnen natürlich recht, klar. Und auch natürlich wahrscheinlich Ihre Kinder, die jetzt Medizin studieren, ich weiß nicht, wie sehr diese Dinge alle schon integriert sind im Studium oder wie sehr auch natürlich die Weiterbildungsverordnung auch des Medizinstudiums und der Ausbildungskatalog sich schon angepasst haben.
Wenig. Also es ist ja eben leider nicht angepasst worden. Soweit ich weiß, die Approbationsordnung sollte ja angepasst werden, aber da gab es ja dann große Hiccups und ich glaube, es ist nach wie vor so, ich kann da den aktuellen Stand nicht genau sagen, aber dass das Wort digital eigentlich nur zweimal vorkommt und das, glaube ich, einmal bei der digitalen Subtraktionsangiografie und das andere Mal bei der digital-rektalen Untersuchung. Das kann natürlich gar nicht sein. Und eigentlich ist natürlich vorgesehen und von denjenigen, die die Approbationsordnung formieren wollen, dass hier sehr viel mehr natürlich auch im Studium stattfinden muss. Und soweit ich das sehe, findet an den Unis auch natürlich, die Unis dürfen ja nicht nur das unterrichten, was streng genommen in den Approbationsordnungen steht. Aber klar, das ist absolut notwendig, dass die Kolleginnen und Kollegen.
Ja, und ich glaube auch, dass wir nicht immer darauf warten dürfen, dass uns jemand irgendwie nur eine Verordnung gibt, dass wir uns dann anpassen. Ich glaube, da ist auch jeder Einzelne oder Ärztin selbst gefordert, sich damit zu befassen und sich da anzupassen, weil man muss da, glaube ich, irgendwie flexibel bleiben, weil dieser Wandel so immens schnell ist. Zum Ende eine Frage, die mich noch interessiert, in Ihrer Rolle in der KBV, da sind Sie sicherlich auch mit vielen aufgeregten oder auch wütenden Kollegen und Kolleginnen immer mal wieder beschäftigt. Was gibt es so Vorurteile oder wo Sie selbst gedacht haben, das ist so typisch und wo Sie sagen, Mensch, das möchte ich hier mal ankräftigen und das sieht aber, wenn man es von innen sieht, ganz anders aus. Ja, Sie wollen ja die Kolleginnen und Kollegen besten Wissens vertreten. Aber da gibt es ja sicherlich immer wieder bestimmte Reibungspunkte. Das würde mich nochmal interessieren.
Ich habe ehrlich gesagt die Fragen noch nie ganz verstanden. Fragen, also klar, dass es Leute gibt, die sich ärgern und auch manchmal hier sich bei uns melden und wütend sind. Ja,
ja, ja.
Gibt es, ja.
Ja, klar. Genau. Aber jetzt so bezogen auf die Digitalisierungsthemen, über die wir jetzt gesprochen haben. Gibt es da immer wieder gleiche Themen, die angebracht werden, wo es heißt, Mensch, da fühlen wir uns zu wenig unterstützt, da wird zu wenig gemacht, was aber nicht der Tatsachen entspricht.
Ob das dann nicht den Tatsachen entspricht, also das ist schwer zu sagen im Einzelfall. Aber es ist schon so, dass wir erleben, das ist eigentlich das Thema, was wir am Anfang schon hatten, dass viele Kolleginnen und Kollegen sich ärgern, ob gerechtfertigt oder nicht, sei erstmal dahingestellt, aber ärgern über das, was sie an digitaler Unterstützung in ihrer Arztpraxis haben. Und das ist natürlich die IT, die sie dort haben und die IT, mit der sie arbeiten und dass sie sagen, die ist eigentlich zu schlecht, zu alt, zu rückständig, die kann nicht das, was man eigentlich können müsste, weil die natürlich auch ein Smartphone haben und sagen, damit gehen die Dinge viel besser und schneller und ein Zug buchen ist einfacher als mit meiner IT arbeiten. Ich glaube, da gehören zwei Seiten dazu. Ärzte und Ärzte in der Arztpraxis sind ja in der Regel auch Unternehmerinnen und Unternehmer und müssen natürlich auch Entscheidungen fällen. Das ist ein Spannungsfeld und das sind auch Dinge, die können wir, wenn ich das mal vorsichtig sagen darf, den Kolleginnen und Kollegen auch nicht abnehmen. Denn umgekehrt sollen und müssen die ja auch Entscheidungen selbst fällen. Natürlich muss jeder für sich abwägen, also was er für eine IT hat. Sie haben jetzt schon gesagt, da gibt es die Kolleginnen und Kollegen, die sind, Sie haben vorhin gesagt, sind die Super-Nerds mit der 10. Das sind übrigens diejenigen, denen wir uns hier auch inspirieren lassen, weil wir sagen wollen oder weil wir sagen, wenn wir von denen lernen, was gute Lösungen sein können, dann können wir uns auch dafür einsetzen, dass Rahmenbedingungen gibt, in denen man besser digital arbeiten kann. Aber all denjenigen, die mit schlechter und alter IT arbeiten, die das selbst beklagen, kann ich eigentlich nur sagen, ich glaube, es lohnt sich wirklich, die Entscheidung zu fällen, etwas zu verändern, vielleicht auch mal eine schwierige Phase durchzumachen, in der was verändert wird. Ich glaube aber, das lohnt sich. Ich habe das selber einmal als angestellter Arzt aber mitgemacht, eine Veränderung von einem älteren zu einem neueren PVS und ich habe das persönlich als sehr, sehr, ich möchte gerade so sagen, wohltuend empfunden und habe mich sehr gefreut. Und es ging mir danach beim Arbeiten wirklich sehr viel besser. Ich war einfach sehr froh, dass diese Veränderung durchgeführt wurde. Auch wenn es am Anfang eine Lernkurve und Mühe war. Aber das ist vielleicht so ein bisschen so, wie wenn Sie sich irgendwann mal nach 10 Jahren oder 15 Jahren entscheiden, dass Sie Ihre Praxis vielleicht umbauen oder komplett renovieren müssen.
Ja.
Das sind Dinge, die muss man, glaube ich, irgendwann mal tun.
Ja.
Und dazu muss man nicht unbedingt den Anbieter wechseln. Das sieht man ja auch. Viele Anbieter haben inzwischen in ihren Portfolios auch neue Dinge, weil sie auch eben erkennen, dass sich was verändern muss.
Ja, vielen Dank für die Rückmeldung. Also wieder der Appell natürlich weiter an die Selbstverantwortung, der da an dieser Stelle wichtig ist. Und ich sehe das auch immer wieder, dass natürlich viele da draußen bemüht sind, auch die Hürden so gering wie möglich zu halten, um natürlich die Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen. Ich glaube, Aufklärung und so ein erster kleiner Schritt ist wichtig. Und dann merken sie häufig auch, also das erlebe ich jedenfalls hier in den Erzählungen in meinen Videocasts und Podcasts, ist dann der Gewinn hinten raus sehr hoch. Aber natürlich ist erstmal ein Investment. Gibt es am Ende noch ein Thema, was in Ihrem Kopf ist, was Sie hier gerne loswerden möchten, wo ich nicht drauf eingegangen bin, was wir hier nicht besprochen haben, was Sie gerne den Kolleginnen und Kollegen draußen gerne mitgeben möchten? Sie haben schon viel gesagt, aber vielleicht gibt es ja noch etwas.
Den Kolleginnen und Kollegen eigentlich nur am Ende das mitgeben, ja, aber das, was soll ich die belehren? Also, dass man optimistisch sich dem zuwenden kann, dem Thema Digitalisierung, und dass es lohnt, da Zeit rein zu investieren. Aber vielleicht nochmal ein Appell, auch in Richtung derjenigen, die Rahmen setzen für uns. Es wird sehr viel getan, auch finanziell, auch jetzt wieder für Krankenhäuser. Und wir sehen sehr wenig, wie Arztpraxen eigentlich unterstützt werden. Krankenhäuser haben schon aus dem KHZG über 4 Milliarden staatliches Geld, also Steuergelder, Unterstützung erhalten. Das sehen wir im ambulanten Bereich überhaupt nicht. Und ich fände das wirklich angemessen, ist eigentlich zu wenig. Ich finde das wirklich von großer Bedeutung, dass hier eigentlich wir auch eine Unterstützung sehen für den ambulanten Bereich, dass wir hier wirklich einfach vorankommen. Stichwort Praxis-Zukunftsgesetz. Also das ist was, womit ich, also was ich hier schon gesagt haben möchte, weil das einfach uns wirklich wichtig wäre, dass wir hier befördern, dass Ärzte und Ärzte auch im ambulanten Bereich hier eine Unterstützung.
Ja, kann ich nur unterstreichen. Und ich meine, mit dem Ziel, die Ambulanztätigkeiten sowieso zu stärken, ist das ein unglaublich, dass das noch überhaupt nicht geschehen ist. Und alle rufen nach Primararztsystem und so weiter, nicht? Auch noch ein wichtiges Thema, aber nicht jetzt mehr. Dann ist das absolut verständlich. Lieber Herr Dr. Schachwitz, vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie hier bei mir ja Rede und Antwort gestanden haben. Ich wünsche Ihnen für Ihre Tätigkeit sowohl klinisch, und Sie schreiben mir, wenn Ihr erster Patient ankommt mit einer solchen Frage oder Information, bin ich gespannt. Weiterhin alles Gute in beiden Rollen. Und ich finde es schön, dass Sie so die Brücke schlagen zwischen der klinischen Tätigkeit und der Tätigkeit beim KBV und natürlich auch in Verbindung zur Politik und der Industrie, weil mir fällt immer wieder auf in vielen Gesprächen, wie unterschiedlich die Position und Wahrnehmung ist. Jeder lebt da irgendwie in seiner Welt und es braucht Menschen, ja, die Brücken bauen und Perspektiven einnehmen und vermitteln können und auch gut in Dialog gehen können. Und vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.